Der RBB 888 Podcast. 100% Promi.
Ja, guten Abend.
Herr Heimer, kurzer Blick zurück auf das letzte Jahr. Woran haben Sie denn gerade gearbeitet, als Corona über uns kam?
Ich war auf Tournee Österreich, Schweiz und Deutschland in 50 verschiedenen Orten. Und da war es noch nicht so gefährlich. Und dann war es plötzlich da. Ich bin dann aber nochmal nach Asien gereist. Da habe ich mich nur gewundert, dass an den Flughäfen in Asien die Menschen Masken trugen. Bei uns war das noch nicht notwendig. Und ich war in Bangkok und da habe ich mich gewundert, dass ich gemessen wurde, Fieber gemessen wurde, bevor ich ins Hotel reinkam und alle hatten Masken. Also ich hatte keine Maske und ich habe gedacht, was ist da los bei den Asiaten? Und war eigentlich erstaunt, dass die so vorsichtig sind. Und dann kam ich zurück und dann plötzlich ging es auch hier los.
Wie haben Sie denn für sich diese Zeit der Lockdowns dann, ja, ich sage mal in Anführungsstrichen, genutzt?
Ich habe natürlich mehr Zeit gehabt zum Lesen. Ich habe viele Bücher gelesen, dicke Bücher gelesen, die man sonst normalerweise weglegt, weil man es genügt schon, wenn man die Zeitungen, die Magazine liest. Ja, in der Woche hat man gar keine Zeit mehr, um dicke Bücher zu lesen. Das habe ich dann schon getan. Ansonsten habe ich ja das Glück in dem Sinn, dass ich also auch schon in Rente bin. Ja, und insofern hat sich, man sitzt zu Hause, man geht spazieren, was halt Rentner gerne tun, man geht spazieren im Park und so weiter, füttert Enten oder was. Ja, also es ist nicht ganz so schlimm wie für junge Kollegen, die eigentlich damit gerechnet haben, dass sie jetzt dann Theater spielen und dann plötzlich bricht das weg und dann kommt gar nichts oder es kommen auch keine Filme. Also die Jugend hat mir leid getan, kann mich da zurücklehnen und abwarten, nicht? Also das ist der Vorteil des Alters manchmal.
Ja, aber für einen Rentner arbeiten Sie ganz schön viel, wenn ich das mal so sagen darf.
Ja,
also da folgt ja ein Kinofilm nach dem nächsten. Wann und wo ging es denn dann wieder los mit Dreharbeiten im letzten Jahr für Sie?
Ich habe letztes Jahr zuallererst mal einen Pilcher gedreht, in der Tat. Da war auch bis zum Schluss, also das war, man wird zwar angeschrieben, 2 Monate vorher, dass man eventuell diesen Film in England, in Cornwall, aber wann, wissen sie auch nicht, ja. Also, das wird sich dann entscheiden. Dann hat man das Drehbuch da, man sagt, ja, wann geht's denn los? Ja, das weiß man noch nicht. Jetzt ist in England ist wieder die hohe Gefahr, jetzt ist wieder so. Und ändert sich also permanent und sagt man, ja, und dann muss man, wenn man, dann war die Zeit, wo man in England erstmal 10 Tage in Quarantäne gehen müsste, ja, um überhaupt dann in das Land einreisen zu können und so weiter. Also, das alles hat sehr viel Probleme gebracht, aber dann haben wir eben gedreht. Doch, es ging dann und dann ist halt auch mit all diesen Vorsichtsmaßnahmen, die es halt so gibt, mit dem Hotel, nur mit Maske und wenn man mit dem Auto gefahren wurde zum Drehort, das war nur ein Fahrer mit Maske und selber war man auch in Maske und auch am Drehort wurde man permanent getestet. Ja, jeden Tag wurde man getestet und das wurde dann eingeschickt und man Fieber gemessen, all diese Dinge, die hat jeder da durchhalten müssen. Man hat sich auch abends nicht treffen können, irgendwo in England in einem Pub, sondern jeder blieb im Zimmer.
Also all das, was so das Schauspielerleben ja auch am Rande der Dreharbeiten ausmacht, durfte ja natürlich nicht stattfinden. Ja.
Nee, das ist so wie halt alle anderen auch. Man konnte drehen und dann ging man zurück ins Zimmer und blieb dann im Zimmer und hat gewartet, bis man wieder drehen kann. Ja. Und manchmal geht man halt ein bisschen in die Stadt oder am Meer entlang gegangen. Zum Glück gibt es ja ein stürmisches Meer da in Cornwall. Da kann man dann am Strand am Meer entlang gehen und sich die raue Seeluft um die Nase wehen lassen. Aber das war's dann auch.
Wie viel Mut hat Sie das gekostet, in Ihr Leben wieder einzutauchen?
Ja, das ist nicht ganz leicht. Also ich bin mehrfach gefragt worden, habe das eigentlich immer abgelehnt. Und dann aber ist ein Verlag auf meine Bedingungen eingegangen. Und dann habe ich gedacht, na gut, dann mache ich das. Ich habe das dann so versucht zu schreiben, wie so eine Reise, wie wenn man ein fremdes Land betritt. Ja, also für den Leser, so nach dem Motto, da
kommt ein junger Mann auf die Welt, 1943 geboren, ein junger Bub. Mit 74 verfolge ich dieses Leben von mir selbst zwar, aber eigentlich fast betrachtend wie einen fremden jungen Mann und was der alles erlebt und was er sieht. Und es ist nicht so sehr eine Ansammlung von Erfolgen, sondern eher so eine Ansammlung von vielen. Jemand hat mir gesagt, es ist eine Hymne an das Scheitern. Ja, und natürlich ist das nicht so angenehm, wenn man wieder als alter Mann zurückblickt auf seine Teenagerzeit und seine Fehler sieht. Aber es ist auch heilsam, man lernt sich kennen.
War das so eine Art Befreiung vielleicht auch von ungeklärten Fragen oder wo Sie ein bisschen doch noch näher an die Antworten gekommen sind?
Ja, das kann leicht sein. Also es gibt, ich habe diesem ganzen Biografie vorausgesetzt, einen Satz, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts begriffen von Kierkegaard. Und so habe ich das auch empfunden. Plötzlich bin ich also als alter, vielleicht sogar etwas weiser Mann und beobachte mich. Ich habe das mal so beschrieben, wie wenn ich so an einem Rentnerstuhl liege in meinem Alter, ja, und auf einen dunklen See blicke. Das war mein Leben, dieser See ist mein Leben. Und jemand sagt, dann tauchen Sie hinab in die Wurzeln noch einmal und schauen Sie, begegnen Sie Ihren Fehlern, wie große Fische auf einen zukommen. Und das habe ich getan und ja, war schon nicht so einfach. Aber man lernt sich kennen und ich würde jedem wünschen, dass er sich mal ganz heimlich seine eigene Biografie schreibt, um sich selbst kennenzulernen. Man muss die nicht herzeigen, man muss sie nicht veröffentlichen, sondern für sich ganz allein und dann ehrlich sein zu sich selbst, seine Urwünsche zu zeigen, die man mal hatte, seine Urträume und dann sehen, ob man die erfüllt hat. Vielleicht könnte man bei manchen Urträumen, die man hatte und die man nie erfüllt hat, vielleicht mal sagen, jetzt mag ich sie doch. Weil irgendwo ist das dann doch schade, wenn man ein Leben gelebt hat und nicht das gemacht hat, was man eigentlich immer mal machen wollte.
Und immer das bedauert, was man nicht getan hat.
So ist es.
Gab es während des Schreibens Momente, wo Sie auch mal einfach nicht mehr weiterschreiben konnten, die so berührend waren, wo Sie gesagt haben, boah, jetzt brauche ich erstmal eine Pause?
Also ich neige nicht so sehr zu so emotionalen, tiefschürfenden Zusammenbrüchen. Ich habe eher zu tun gehabt, dass ich überhaupt alles zusammenbringe und war dann doch erstaunt, wie man, wenn man so zurückdenkt, was einem plötzlich alles wieder hochkommt. Ich habe das ja alles verdrängt. Was soll ich mit von einem 17-Jährigen schreiben in meinem Alter? Aber dann plötzlich denkt man zurück und ist doch erstaunt, was einem wieder hochkommt, mit was man zu kämpfen hatte, Lehrer, die einen beleidigt haben. Plötzlich merkt man, das ist immer noch in mir. Etwas, was ihm stinkt, was man dem Lehrer gerne gesagt hätte. Ja, leider sind manche schon tot, die mich beleidigt haben. Würde ich gerne ihnen das Buch um die Ohren hauen. Ja, also solche Dinge. Also nicht so sehr berührt, dass ich nicht weiter schreiben konnte, aber doch sehr ernst und reflektierend. War das richtig, was ich damals gemacht habe? War es falsch? Haben die Erwachsenen recht gehabt oder habe ich als Junger recht gehabt?
Aber Sie waren ja umgeben doch von sehr unterschiedlichen Menschen. Also Ihre Mama, die ja sehr warmherzig war, ja, sehr gütig.
Ja.
Sie beschreiben sie ja auch sehr, sehr liebevoll.
Ja.
Dann der Vater, der doch sehr harte Strenge an den Tag legte, für den Spaß und Leben sich ausschlossen.
Ja.
Und dann die Tante, die ihnen Theatertexte vorlas.
Stimmt, ja. Ja, die Tante, die war ganz wichtig für mich. Die hat mir also die ganzen Klassiker, die habe ich seitdem nie mehr gelesen. Ich kann sie trotzdem noch. Selbst Faust hat sie mir vorgelesen, da war ich, glaube ich, 10. Und eigentlich hat sie mir den ganzen Inhalt, das ist besser als jedes Theater, hat sie mir das vorgelesen, vorgespielt zum Teil. Und wie erstaunlicherweise, da weiß ich noch viele, viele Balladen von Schiller und und von Goethe, auch den Erlenkönig. Ja.
Ja,
die
ja.
Liebe der Mutter war natürlich wichtiger, der Vater hat natürlich die Strenge genommen und war zuständig für die Erziehung. Die Mutter war zuständig für Liebe, mein Vater war für die strenge Erziehung.
Sie waren in der Schule, schreiben Sie auch, immer der Clown, gezwungenermaßen,
ja,
aus der Not eine Tugend machen,
ja,
aber doch ein sehr trauriger Clown.
Ja, natürlich, wenn die Klasse lacht über einen und wenn man keine Erfolge erzielt, sondern eigentlich die mit Sicherheit die Fünfer bekommt von den Noten und immer die schlechtesten Noten hat, dann habe ich natürlich versucht, das irgendwie zu kaschieren, wie man das vielleicht immer tut, dass man seine Schwächen tut, wie wenn das einem egal wäre. Aber das ist halt natürlich nicht. Im Innersten weiß man natürlich schon, wäre man schon lieber bei den Siegern gewesen. Aber dazu hat mir, ja, ich weiß nicht, was das war, ob das mangelndes Interesse war oder auch vielleicht mangelnde Intelligenz. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls hat mich der Stoff, der da unterrichtet wurde, null interessiert.
Es gibt auch eine Beschreibung, die Sie verwenden, die sehr berührend ist. Sie vergleicht sich mit einem Tannenbaum.
Ja, naja, es heißt ja auch widerborstig und es gibt ja Bäume, die sind, wo man sich drunter legen will, die Linde, nicht? Da hat man gerne Träume oder eine Eiche, die man gerne so umarmt, weil man da die Stärke dieses Baumes spürt. Und da war ich eher jemand, der also ein bisschen stachelig ist, deswegen ein Tannenbaum, stachelig grün, ja, aber nichts zum Umarmen, auch nichts drunter legen, um zu träumen. Aber ich habe dann gedacht, naja, für ein paar bunte Kugeln wie so ein Weihnachtsbaum und diese bunten Kugeln sind dann vielleicht Humor oder ja, solche, ein paar so kleine Lichter, die man dann in diesem dunklen Baum noch sieht.
Jemand, der nicht umarmt werden kann, der sich dennoch nach Nähe sehnt.
Ja, wer tut das nicht? Aber ja, das ist ein bisschen schwierig zu erklären, wenn man so borstig oder so aufgewachsen ist, also körperliche Nähe ist mir eher ein bisschen unsympathisch. Also ich mag das nicht. Ich so diese großen Umarmungen oder die großen Küsschen, die in München immer gemacht werden, kaum kennt man sich, wird man schon wie ein Urfreund behandelt mit Büsschen, das ist mir eher suspekt. Das ist eine gewisse Wahrhaftigkeit, die ich suche. Wenn ich Menschen noch nicht so kenne, dann warte ich erst mal ab und überprüfe erst mal, ob es sich lohnt, da ob sich es lohnt, wirklich da besonders aufzumachen oder ob man lieber verschlossen bleibt.
Aber auch ein Tannenbaum hat Wurzeln.
Genau, und die habe ich versucht auszugraben, nachzuforschen.
Sie haben sich nach der Schule, also nach dem Realschulabschluss, haben Sie sich, ich sag mal in Anführungsstrichen, beworben im Hotelfach und Finanzamt. Beides hat naturgemäß nicht geklappt, weil Sie es überhaupt nicht wollten.
Nein, gar nicht, ne. Das war furchtbar. Und vor allem im Hotelfach, das hat man mir angedeihen lassen, weil man geglaubt hat, so Hotel, also Büro geht bei ihm gar nicht. Der muss was mit Menschen zu tun haben. Das war ja so falsch nicht. Und ich habe ja auch viele Filme gesehen gehabt über das Hotelfach, Menschen im Hotel und Felix Krull und all dieses. Es war ja immer faszinierend, so diese großen, tollen Hotels zu sehen und die Empfangschefs, die in verschiedenen Sprachen parliert haben. Also man hat gedacht, vielleicht passt er dahin. Aber dann habe ich gemerkt, das ist ja ein dienender Beruf. Man muss eigentlich zwei Chefs. Man hat den Gast als Chef und man hat einen Chef des Hoteldirektors. Also diese beiden und den beiden muss man gerecht werden. Das ist also schon für mich sehr schwer gewesen, speziell als jemand stachliger. Und wenn dann Hotelgäste kamen, die dann arrogant waren und einen behandelt haben wie einen Lakaien, dann habe ich das natürlich gezeigt, dass mir das nicht passt. Ja.
Und bei der einen Bewerbung haben Sie die Belmondo und Alain Delon nochmal gebracht mit der Zigarette.
Ja,
da war ich. Kann ich erstmal eine rauchen.
Ja, da war ich 17, da wollte ich irgendwie auch demonstrieren, dass ich selbstbewusst bin und dass ich nicht so ein Duckmäuser bin. Klar, das ist natürlich alles speziell in dieser Zeit, wo man erwartet hat, dass man schon seinen untergebenen Status, dass man den auch zeigt und dass man die Ehrerbietung nach oben macht, das war mir damals extrem unangenehm. Und deswegen habe ich solche Spielchen dann gemacht mit Rauchen oder so, damit die nicht meinen, sie können mich da irgendwie untertauchen.
Und die Art des Rauchens war ja auch besonders, sowohl bei Belmondo als auch bei Alain Delon, muss man ja mal dazu sagen.
Ja, die Franzosen können ja wunderbar rauchen, nicht? Das ist ja ganz toll. Die haben ja ganze, die können ganze Sätze sprechen, ganze mit einem Zigaretten im Mundwinkel, ohne dass die Zigarette herausfällt oder dass ihre Augen tränen. Das habe ich nie geschafft.
Uns beide verbindet was. Sie sind dann nämlich nach Paris gegangen, an die Alliance Française.
Waren Sie da auch?
Und ich habe direkt neben der Alliance Française, nämlich auch Boulevard Raspail, in dem Maison des Étudiantes, also in dem Studentenwohnheim, gelebt. Und das ist dieselbe Adresse. Montparnasse, also quasi mittendrin, auf den Spuren von Beauvoir und Sartre.
Ja. Hallo.
Hallo.
So eine fesche Frau, das war zu meiner Zeit, wäre ich da wahrscheinlich, wenn ich sie gekannt hätte, wäre ich aggressiv geworden, wäre rübergekommen zu Ihnen.
Wie haben Sie diese Zeit in Paris erlebt und vor allen Dingen, was haben Sie da gelernt, außer dem Satz Amti Rouge?
Ja, s'il vous plaît.
S'il vous plaît, so viel Zeit muss sein.
Ja, da eigentlich habe ich sehr viel geflippert und hatte einen Kunstfreund, einen Maler, der auch da versucht hat, aus Innsbruck. Und der hat dann, mit dem habe ich dann plötzlich ein Künstlerleben geführt. Damals gab es noch die Clochards, ja, also da war Paris noch ein bisschen weicher, ein bisschen charmanter mit dieser Ziehharmonika-Musik und den Clochards an der Seine. Und dieses Leben habe ich natürlich dann mit diesem Künstler gerne genossen. Der malte mich dann auch.
Am Montmartre.
Am Montmartre. Und ich war immer dabei und habe gedacht, vielleicht bin ich jetzt ganz nah dabei, dass jemand die Mona Lisa malt, ja, später ja, mal. Und ich bin da Zeuge. Ja, und dann war es ja noch, dann gab es ja noch den Bauch von Paris, die Le Halle. Das heißt ja jetzt nur
Hallenviertel, Marais, ja. Genau.
Das war großartig. Mhm. Und da hat man dann ein bisschen Geld verdient, indem man dann nachts mal die Lastwagen ausgeladen hat oder beladen hat. Dann ging man um früh um sechs ging man in die Cafés, wo dann die Prostituierten und die Gemüsehändler waren. Und dann hat Kaffee getrunken mit dem Hörnchen, mit dem Croissant. Und da fühlte ich mich also sehr künstlerisch und ganz toll. Das war so wie im Film. Ich habe mich eigentlich sowieso fast immer so ein bisschen von außen beobachtet, wie so jemand, was macht er denn jetzt? Also ich, im Grunde hatte ich immer so eine eingebaute Kamera von oben, die immer mich beobachtet hat. Und das fand ich dann ganz cool, dass ich da sowas mache und an das Sehen und Rotwein. Aber irgendwann spürte ich dann doch, speziell wenn man an die Champs-Élysées geht und an die wirklich reichen Menschen sieht und die Arroganz, die einen gar nicht auf der Rechnung haben, die entsprechend durchschauen.
Ist Ihnen ja auch passiert. Sie standen am Schaufenster, ja, so am Restaurant ja. Und die und dann Ober haben Sie
Und das ist dann schon schmerzhaft und irgendwann erkennt man halt, muss man ja auch erkennen, da war ich glaube ich schon 21, muss man erkennen, dass das so nicht weitergeht, dass das keine Zukunft hat. Und dann wird man natürlich schon, wenn man weiß, wie unendlich weit diese reichen Welt, diese Schicht, von zu der man eigentlich hingehören will, wie weit die weg ist, dann ist das sehr schmerzhaft. Ich war komplett ratlos, ich wusste nicht, was ich werden wollte. Wenn ich eine Hoffnung gehabt hätte, einmal, ja, du wirst mal Schauspieler, dann hätte ich mich wohler gefühlt. Aber ich habe mich dann sehr, sehr, sehr deprimiert gefühlt und allein in dieser großen Stadt dann später. Ja.
Und dann ging es erstmal noch weiter weg, nämlich nach Kanada.
Ja, da habe ich dann versucht, einen weiten, dem Einfluss der Eltern, der Freunde, des ganzen, dieses ganzen Kleinstadtklüngels zu entkommen und zu sagen, ich muss mich selber finden, ich kann nicht immer von den Onkels und Tanten und Freunden und Lehrern und Vater und Mutter, kann ich mich nicht immer beeinflussen lassen, ich muss allein einen Weg finden, selbst zu erkennen, was los ist. Ja. Und das war, glaube ich, eine der wichtigsten Entscheidungen meines Lebens. Rückblickend muss ich das sowieso erst sagen. Damals war das ein bisschen wahnsinnig, weil alle gemeint haben, ja, kennst du da jemanden in Kanada? Was machst du in Kanada? Was bist du denn vom Beruf? Du kannst ja nichts, du bist ja nichts. Was bist du in Kanada?
Sie haben als Minenarbeiter gearbeitet.
Ja, Minenarbeiter, wobei das ja über Tage war. Das war also keine unterirdische Tafel, sondern das war mitten in den Rocky Mountains. Da gibt es Berge, die in so Bänken den Asbest, das war ein Gestein, der Asbest ist ein Gestein. Und da habe ich dann 7 Tage die Woche gearbeitet, praktisch 18 Monate lang durch, außer Weihnachten einen Tag frei und Labor Day einen Tag frei. Ansonsten hatte man so Schichtwechsel, Tagesschichten, Nachmittagsschicht, Nachtschicht. Da hatte ich viel Zeit beim Schaufeln. Ich habe dann so Hilfsarbeiter gemacht, habe viel geschaufelt oder habe andere Jobs gehabt, wo man so eigentlich nur herumsitzt und wartet und nachdenkt. Und da habe ich dann zu mir gefunden. Zu mir ganz, weil niemand Einfluss auf mich genommen hat, nicht jemand gesprochen hat, auch nicht, ich musste auch nicht toll sein, da gab es auch keine Mädchen, ja, denen man imponieren wollte, wo man schon wieder einen Gockel spielen musste, das war alles weg.
Keiner hatte Ansprüche an einen?
Keiner, man ging zu seiner Arbeit nach, mehr hatte man nicht zu tun, ansonsten das Zimmer wurde gesäubert, die Wäsche hat man zum Chinesen gebracht, Kantine hatte 24 Stunden rund um die Uhr auf, man konnte essen, was man wollte und am Abend ging man in so eine Community Center, da gab es dann mal ein Kino oder mal ein Billard gespielt. Also ein ganz simples Leben und mit viel Raum zum Nachdenken und dabei Geld zu verdienen. Das war natürlich wichtig. Ich habe gedacht, solange ich nicht weiß, was ich will, verdiene ich wenigstens Geld, statt dass ich es ausgebe. Und da blieb ich dann, habe immer in mich hineingehorcht, ob ich jetzt schon wusste, was denn mit mir dann sein wird. Und irgendwann, wir waren immer so Tische mit Österreichern, also mit der deutschen Muttersprache, und da war ein Österreicher und der eine ging dann nach Hollywood und hat gesagt, der wird Schauspieler. Und der war nun nicht so toll, dass ich geglaubt habe, naja, ich habe ja früher immer geglaubt, man muss aussehen wie Rock Hudson oder wie John Wayne, wenn man Schauspieler werden wollte. Und der sah nun ganz nicht so aus und eher klein und armselig. Und das hat mir eigentlich den Mut gemacht, dass ich das vielleicht auch wagen könnte. Weil wenn lauter schöne Menschen Schauspieler sind, denkt man ja, ich doch nicht, ja, mit meiner Nase. Aber dann, das war eben Leute, die, das war eben jemand, der ganz harmlos war. Und dann habe ich gedacht, naja, wenn der sich traut, dann traue ich mich das auch. Das probiere ich auch mal. Und dann bin ich eben nach 18 Monaten wieder zurück nach Deutschland zu Weihnachten. Und dann habe ich mich beworben bei der Schauspielschule.
Und zwar nicht bei irgendeiner, sondern bei der Falkenberg in München.
Ja, die war damals die schwierigste, weil es gab nicht so viel öffentliche, die also subventioniert waren von der Stadt. Und das war eben Falkenberg-Schule. Die hatten auch die ganzen Schauspieler, die an den Kammerspielen gespielt haben, waren Lehrer.
Und Sie haben da vorgesprochen und da kam Ihr zweites Ich, das Sie permanent sagte, so ja, ein Schwachsinn, was machst du denn da? Das ist grottenschlecht.
Ja, das ist furchtbar, wenn man so auf der Bühne steht und neben sich plötzlich steht und sagt, das ist ja furchtbar, was redest du denn für ein Blödsinn? Ja, und die ich immer beobachtest und sagst, das kann ja nicht wahr sein, was du da jetzt veranstaltest.
Und das war so schlecht, dass sie genommen wurden?
So ist es. Die haben mich wahrscheinlich genommen nur aufgrund meines Lebenslaufes. Also die fanden das sicher bizarr, dass jemand aus einem Bergwerk aus Kanada kommt und Schauspieler werden will. Die waren bisher gewohnt, dass jemand kommt mit Abitur oder und der schon gespielt hat auf der Theaterbühne und der Schulbühne und was weiß ich und der schon ein bisschen eine Ahnung hat. Und dann kommt jemand, ein Bayer, der vollkommen ahnungslos und naiv auf der Bühne steht und den Text runterrasselt. Was mir sehr wichtig war, ist das, das möchte ich, glaube ich, allen jungen Menschen auch sagen, in Kanada, in dieser Atmosphäre, wo keiner mit mir sich ausgelacht hat oder mich witzig, weil ich, wenn ich gesagt habe, ich will Schauspieler werden, hat keiner gesagt, du spinnst wohl, ausgerechnet du, sondern es war alles okay. Und gesagt, ja, just do it. Ja, war nichts Besonderes für die. Und sobald ich wieder zurückkam nach dieser Kleinstadt Rosenheim und mein Vater, und schon kamen wieder all die Menschen und gesagt, bist du wahnsinnig, das kannst du doch nicht, wie kommst du auf so einen Schwachsinn?
Und Ihre Mama, die ja immer an Sie geglaubt hat, wie hat die dann reagiert auf diese Idee?
Die hat innerlich geglaubt, ich schaffe es, ja, aber die Mamen glauben ja immer, dass der Bubi es schafft.
Ja, aber das ist doch schon mal was.
Ja, das ist wichtig. Das ist für Selbstbewusstsein. Diese Mütter, diese scheinbar naiven Mütter, die immer alles glauben, was die Söhne sagen oder die Mädels, die, oder bei den Söhnen, glaube ich, sind sie milder als bei den Töchtern, glaube ich. Dieser feste Glauben, der ist oft die bessere Erziehung als der strenge Vater, den man vielleicht anlügen muss. Weil wenn jemand an einen glaubt und wirklich mit vollem Herzen an jemanden glaubt, dann wagt man gar nicht, den anzulügen. Ja.
Das war im Grunde dann die erste gefühlte Nicht-Niederlage, dieses Angenommenwerden an dieser Schauspielschule.
Ja, so ist es.
Dieser Tag hat alles verändert, schreiben Sie im Buch.
Ja, der hat deswegen alles verändert, weil ich habe ja nur diese eine Prüfung machen wollen. Ich wusste ja nicht, ob ich es kann. Ich war ja eigentlich schon wieder überzeugt, dass das eine Schnapsidee war, Schauspieler zu werden. Und eine Prüfung zu machen, das war mir klar, das war ein Unsinn. Aber ich habe es halt gemacht, weil ich konnte nicht mehr zurück. Gehofft hätte ich natürlich, dass vielleicht die sagen, nein, das ist zu spät oder sie haben jetzt kein Abitur, sie können nicht. Aber das war alles vorgelegt. Ich hatte keinen Grund, irgendeine Ausrede zu finden. Also ich musste das machen. War aber nicht sicher, war klar, dass das nicht packt. Aber dieser eine Tag, ich hätte also keine andere, ich wollte nicht mehr Schauspieler sagen, in eine andere Schule gehen, eine noch andere Schule. Ich wollte es nicht weiter probieren. Das war für mich nur eine Entscheidung, ein Gottesurteil, ja oder nein. Und ich bin eigentlich weggegangen mit dem Wissen, nein. Und war eigentlich wieder bereit, nach Amerika oder Kanada zurückzugehen. Also ich wäre nicht mehr in Deutschland geblieben. Ich hatte ja gemerkt, das wäre es eigentlich. Das wäre mein Beruf. Das wollte ich sein. Das wollte ich eigentlich. Plötzlich brach das auf. Das wollte ich eigentlich immer sein. Ich habe das nur nie gewusst oder es wurde verdrängt oder verschüttet. Aber das wollte ich immer sein. Und wäre nicht leicht gewesen, also zu verlieren. Ich hätte es halt akzeptiert, weil ich nicht davon ausging, dass ich das Talent hatte.
Dann wurde ein bisschen später Peter Stein auf Sie aufmerksam und da mussten Sie wieder vorsprechen und Sie selbst fanden sich großartig.
Ja.
Er selbst eher nicht.
Ja, das ist auch so eine ganz große Sache, dass man also dann plötzlich selbstbewusst wird und meint, man hat mich sehr gelobt, man fand mich toll, die Lehrer und so weiter und dann plötzlich meint man, man ist toll und dann kommt man einen strengen Regisseur und der plötzlich sagt, das ist alles äußerlich, das ist alles nur Show, was du da machst, Schaum, das ist nicht echt.
Und er hat sie überführt, indem er gesagt hat, du hast gerade Substituten benutzt, weißt du überhaupt, was das ist?
Ja, eben, er musste plötzlich, dass leere Worte gesagt werden. werden, ja, die man nicht mehr wusste, was Substituten sind. Und ich sagte dann, ja, und 1000 Substituten ins Gesicht gekritzelt. Dann hat er mir jedes einzelne Wort vorgegeben. Und er hat gesagt, weißt du, was Kritzeln ist, wie viel ein Substitut in ein Buch schreibt und so viel hat der mit dem Degen einem anderen ins Gesicht gekritzelt und hat mir das jedes einzelne Wort vorgegeben. Und da merkte ich, dass also jedes Wort eine Bedeutung hat in der, auf der Bühne. In der Schauspielerei darf man nicht einfach so dahin sagen, so leer, so sinnlos.
Das heißt, der hat Sie im Grunde genommen gelehrt, authentisch zu sein auf der Bühne.
Ja, auf alle Fälle hat er mir beigebracht, nicht groß zu fühlen, sondern nachzudenken, was du sagst. Da wird man darauf aufmerksam gemacht, dass diese Worte alle eine bestimmte Bedeutung haben und dass man das nicht einfach so wie so eine Seifenblase hinausbläst. Also jedes Gespräch ist ja plötzlich nur so ein Seifenblasengeblase, ja, und zerplatzen dann diese sinnlosen Worte. Aber sie sind schillernd. Ja.
Sie haben die Ausbildung beendet, also richtig abgeschlossen, aber ohne Prüfung, wegen herausragender Leistung.
Ja, weil ich schon auf der Bühne war. Ich habe schon zwei Theater, ich war am Residenztheater, ich war auch an den Kammerspielen engagiert schon und hatte dadurch gar keine Gelegenheit, also mir so eine Abschlussrolle auszudenken. Oder weil normalerweise musst du zum Abschluss irgendeine, wie so ein Meisterstück, ja, beim Handwerk muss man da so eine bestimmte Rolle vorsprechen. Die Zeit hatte ich gar nicht, weil ich diese beiden Theater hatte.
Sie hatten diverse Angebote nach der Schule, sind dann aber freiwillig in die Provinz gegangen.
Ja, man hat mir geraten, das zu tun wegen meinem bayerischen Akzent. Das fand ich nicht gut. Also Oberhausen, die Menschen mochte ich sehr, aber ich fühlte mich im Theater nicht wohl. Ich war natürlich schon verwöhnt durch die großen Bühnen in München und fand das plötzlich einen Niedergang. Ja, und die Schauspieler, die ich in München hatte, waren berühmte Kollegen und da waren plötzlich Unbekannte, das mochte, war ich arrogant. Es war mein Fehler, nicht deren Fehler, sondern mein Fehler.
Und viel später haben Sie begriffen, warum das so sein musste, weil Sie nämlich die Frau Ihres Lebens getroffen haben.
Also auch sowohl meine Frau, die Claudia, als auch ich sind eigentlich nur ein Jahr nach Oberhausen gekommen, eigentlich nur um uns zu finden. Und dann sind wir wieder weg von Oberhausen. Im Grunde war das eigentlich der einzige Sinn von meinem Schicksal, dahin zu kommen. Nicht künstlerisch weiter, gar nichts, hat nichts gebracht. Aber meine Frau habe ich kennengelernt, mit der ich jetzt 46 Jahre zusammen bin.
Glauben Sie an Zufälle?
Manchmal denke ich, es ist schon eine gewisse Führung da im Leben. Irgendwo, das hatte ich auch immer schon als junger Bub geglaubt. Ich habe immer ein bisschen so an so eine Art Schutzengel geglaubt, der sagt, der führt mich schon, der wird mich schon da irgendwo hinführen, wo ich hingehöre.
Sie sprechen ja auch in Ihrem Buch von dem berühmten roten Faden, der sich durch das ganze Leben zieht, wo man im Nachhinein begreift, warum das alles so sein musste.
So ist es. Und ich habe eigentlich an mein Leben, das war das Einzige, was mich eigentlich gerettet hat in meinen Depressionen häufig, dass ich irgendwie es geahnt habe, irgendwas wird passieren. Irgendwas wird auf mich zukommen. Ich wusste nicht was, aber so wieder, das war es noch nicht, so nach dem Motto.
Man muss es einfach nur zulassen.
Ja, und wieder borstig sein. Also ich bin es war nicht so, dass ich diese ganzen Misserfolge, die ich hatte, da diese Hymne des Scheiterns, das war ja nicht unbedingt gewollt, ne? Sondern es war vielleicht aus dem Unterbewusstsein. Ich wollte schon, auch beim Militär, wo man mich immer eingesperrt hat, wollte ich nicht von vornherein schlecht sein. Ich wollte das nicht, ich habe keine Autoritäten bekämpft im Sinne der 68er, ja, sondern das war ein individuelles Unwohlsein.
Naturgegeben.
So ist es.
Sie beschreiben sich ja selber als störrischer Charakter, wie auch einen schönen Ausdruck, Egomane. Und Sie werden schnell wütend.
Ja, cholerisch ein bisschen, ja.
Wie äußert sich denn das alles? Egomane zum Beispiel?
Naja, Egomane sind fast alle Schauspieler, ja. Also es dreht sich halt sehr viel um sich selbst, ja. Man überprüft eigentlich das Leben immer mit sich, ja, würde ich und so. Also dieser Wort Ich ist schon ein sehr starkes Argument bei einem Schauspieler.
Hat sich das ein bisschen gelegt?
Ja, ich hoffe, also es legt sich zuallererst mal, wenn man Kinder bekommt, dann ist es schon mal das Interesse nicht nur an sich. Ja. Das ist schon mal etwas wenigstens schon verbreitet. Aber es ist schon so, dass man also sehr stark auf sein Leben fixiert ist und schon das Wort Ich schon sehr gerne hat. Sie sehen das ja auch hier, ich rede ja immer von mir.
Aber es geht ja heute auch um Sie.
Ja, eben, aber im Beruf ist es häufig so. Mhm. Und jetzt nicht, aber cholerisch kann ich schon werden. Aber das hat meistens mit Wahrhaftigkeit zu tun. Wenn ich also merke, beim Drehen werde ich das meistens, wenn ich merke, dass da etwas Seichtes hin inszeniert wird und nicht ernsthaft genug nachgefragt wird nach den Szenen, dann ärgere ich mich sehr. Und wenn dann der Regisseur sagt, ja, das ist mir wurscht, so viel Zeit haben wir jetzt nicht, dann kann es schon passieren, dass ich ein bisschen laut werde. Das muss ich mir abgewöhnen natürlich, aber jetzt allmählich. Ist schon fast wurscht. Ja.
Und offensichtlich haben Sie ja auch die passende Frau gefunden, die Sie einfach so nehmen konnte,
dass
es gepasst hat.
Ja, natürlich. Das ist ja auch sehr wichtig, dass Sie eine kluge Frau haben, die die gleichen Dinge sieht wie Sie. Nicht, dass Sie denken, ja, die sieht das nicht, die ist zu dumm, die hat das nie mitgekriegt, sondern die sagt, ich habe das genau gesehen, das Problem. Aber ich interpretiere es anders als du. Du interpretierst es negativ und ich interpretiere es positiv. Und da hat sie meistens recht gehabt, ja. Also ich höre sehr genau auf Sie.
Und Sie beschreiben Ihre Frau im Grunde genommen, auch wenn man das liest, ganz ähnlich liebevoll eben wie Ihre Mama. Nämlich sehr gütig, voller Liebe, voller Wärme.
Ja.
All diese Eigenschaften, die Sie für Ihre Mama benutzen, benutzen Sie auch bei Ihrer Frau Claudia in der Beschreibung.
Ja, natürlich. Also das kann schon sein, was Sie da sagen. Ist interessant.
Die Begegnung mit Helmut Dietl, das war mitnichten eine Liebe auf den ersten Blick. Der hat Ihnen die Münchner Geschichten angeboten und Sie haben gesagt, nein, danke.
Ja.
Dazu muss man sich erst mal vorstellen. Ja. Da muss man sich mal so auf der Zunge zergehen lassen.
Dazu muss man natürlich wissen, wie die Zeit war. Das war ein Vorabendprogramm und Vorabend war zu der Zeit nichts Besonderes. Ab 8 Uhr begann das ernsthafte Programm mit den Nachrichten und dann kam das ernsthafte Thema. Vorabend war nicht mal harmonisiert, das heißt, jeder Sender hatte sein eigenes Vorabendprogramm. Das heißt, diese Münchner Geschichten waren nur in Bayern. Es hatte keinen sehr großen Stellenwert, künstlerisch sowieso nicht. Bayerisch war auch nicht ganz so das, was ich wollte, weil ich wusste, wenn man bayerisch anfängt, dann ist man absolut in einer Falle, nämlich in der bayerischen Falle und wird nie mehr ernsthaft für was anderes geholt. Das waren meine Überlegungen. Und deswegen, und der Helmut Dietl war auch ein bisschen arrogant, nicht? Der hatte die Füße
am Tisch.
Er hatte die Füße am Tisch.
Ja, da haben sich ja die Richtigen getroffen.
Genau. Und dann habe ich gesagt, na ja, dann tu das so. Und ja, vielleicht nehme ich sie mal sehen. Ich habe noch viele andere im Kopf. Und da habe ich gesagt, na, der Trottel, dann such halt einen anderen, mich nicht. Ja, so war natürlich meine innere Haltung.
Natürlich. Und dann hat er aber nicht locker gelassen.
Ja,
dann sind erstmal Wochen ja vergangen.
Ja, der ist dann sehr zäh. Wenn er also jemand will, dann ist er sehr zäh. Er blufft, hat am Anfang immer so ein bisschen geblufft, so getan, wie wenn es nicht interessiert. Aber er war dann doch sehr scharf hinter mir her. Vielleicht auch deswegen, weil ich eben nicht so gezogen habe. Das ist ja immer, hat ihn immer seinen Ehrgeiz gereizt, wenn jemand nicht so wollte. Ja, und dann kam eben die Therese Giese dazu als Oma. Und dann war klar, dass ich das auch mache, weil die Frau, wenn so eine berühmte Frau spielt, dann kann es gar nicht so was Seichtes werden, vor dem ich also geglaubt habe, dass es wird.
Und dann wurden Sie Charlie Häusler.
So ist es. Ich weiß gar nicht, wie Berliner das wissen, weil diese ist natürlich eine urbayerische Serie und in München oder in Bayern, wenn ich bin, dann bin ich heute noch mit meinem weißen Haar und Brille und sehe anders aus, bin ich immer noch der Charlie. Also ich bin immer überrascht, wie die mich immer noch erkennen, weil ich würde mich selber nicht mehr so erkennen.
Aber das passierte quasi über Nacht, dieser Durchbruch. Das heißt, Sie gingen auf die Straße und auf einmal erkannte Sie jeder.
Ja.
Wie war das?
Am Anfang natürlich wünscht man sich das, ja, dass man erkannt wird mit einer Rolle. Am Anfang freut man sich darüber, aber dann allmählich spürt man, hoppla, hoppla, es geht ja in eine Ecke da. Die Figur, wie man da gespielt hat, die hat mich überrollt. Die Menschen erkennen mich gar nicht mehr als einen Schauspieler, sondern die meinen, der bin ich, ja. Diese totale Identifikation mit der Figur. Und das hat mich dann schon erschreckt. Und dann waren auch die Leute dementsprechend, weil sie so eine populäre Figur war, hat jeder geglaubt, mit mir kann man, hey, setz dich her, Charlie, machst du ein Bier? So, also ich war ja nun, Sie hören, die haben ja gehört, dass ich ein Tannenbaum bin, das möchte ich nur gar nicht. Diese Art von Jovialität und Schulterklopfen, das war nicht meine Art und so habe ich auch meine Rolle nicht gesehen. Und wurde ich da also entwissen, fand ich mich verkannt und habe gedacht, so bin ich nicht. und wie kommen die dazu, mich so zu behandeln? Das war also ein bisschen für mich dann schon erschreckend und natürlich auch mit Recht, weil ich war mit 30 war das, so war ich eigentlich meine allererste Rolle im Fernsehen und plötzlich war ich schon in dieser Falle.
Und plötzlich war es der große Durchbruch.
Durchbruch, aber auch wohin? Wissen Sie, das der Tunnel, dieser Durchbruch ist zum Bayerischen Volksschauspieler durchgebrochen und da wollte ich ja jetzt nicht bleiben. Bin zwar bekannt geworden, aber mit etwas, wo ich sage, naja gut, das ist gut, aber das ist ja nicht das, was ich eigentlich anstrebe. Und deswegen habe ich da schon also einen Schreck bekommen, weil man natürlich nur die Angebote waren in dieser Richtung endlos, immer wieder so eine Figur. Und das, was ich angestrebt habe, da war Ebbe, da kam nichts. Ja, und
erstmal.
Erstmal nicht. Und vor allen Dingen, das Vorabendprogramm ist natürlich auch so immer noch, also das Ernsthafte war am Abend. Und da haben natürlich nach dem gar nicht mehr nach mir gefragt, sondern das war sozusagen fast zerstört. Und da musste ich langsam mich also in diese andere Richtung hinentwickeln. Und das kann man nur, indem man absagt. Nicht, weil man selber was tut, sondern weil man absagen muss.
Bleiben wir noch mal einen Moment bei Helmut Dietl. Sie beide verband ja dann tatsächlich eine enge Freundschaft.
Ja.
Die aber, ich sage mal, fast zerbrochen ist.
Ja.
Weil Sie beide als Alpha-Tiere dann eine Theaterproduktion gemacht haben und er Ihnen ganz klar sagte, ich bin der Regisseur und
ja,
du der Schauspieler.
Ja, ja.
Das war es dann erstmal für
ja,
einen Moment.
Ja, es ist natürlich die Gefahr, wenn man befreundet ist, dass dann ja beruflich irgendwas dann da reinhaut. Nicht?
Aber Sie haben sich vor seinem Tod wieder miteinander versöhnt.
Mhm. Als alte Männer haben wir uns wieder getroffen. Also wir haben eigentlich dazwischen, nach Münchner Geschichten, das war eigentlich 30, 35 Jahre miteinander kaum Kontakt gehabt. Eigentlich ab und zu hat man sich gesehen, dann hat man sich von weitem ein bisschen so gewunken, zugewunken, aber eigentlich hat man keinen Kontakt gehabt mehr.
Wären Sie auch auf ihn zugegangen, wenn nicht Ihre Frau Claudia gesagt hätte,
nee,
mach mal?
Nein, auf keinen Fall. Das hätte ich nicht gemacht, weil ich geglaubt habe, ich kannte ja seine Arroganz. Und dann habe ich gedacht, naja, da schreibe ich dem einen Brief fast wie so ein, ja, sind wir wieder gut. Und er sagt, nein, ja, hätte ich mir gedacht. Und ich lasse mich doch nicht so weit herab. Dann habe ich es aber eben doch gemacht. Meine Frau hat gesagt, komm, das ist vollkommen egal, schreib ihm. Er war natürlich, man wusste auch, dass er sterben wird. Ja, er hatte seine Krankheit, seine sehr schwere Lungenkrebs hat er schon öffentlich gemacht in der Zeit. Insofern wusste man schon, dass das also nicht endlos mehr weitergeht. Ich weiß gar nicht, ich hätte ihm vielleicht nicht geschrieben, wenn er nicht krank gewesen wäre. Ja? Ich hätte ihm da nicht die Hand gereicht, weil man natürlich immer Angst hat als Schauspieler, das klingt wieder, bis man nicht eine Rolle geben. Ja? Also vor dieser stehen oft Schauspieler, wenn man stolz hat, dass das so aussieht, wie wenn man, kriege ich eine Rolle von dir, ja, wie so ein Hund, der nach einer Wurst schaut von jemandem. Und das ist mir natürlich zutiefst unangenehm,
natürlich,
so eingeschätzt zu werden.
Wir machen mal ein paar Sprünge, weil Sie haben unendlich viel gemacht, aber Gandhi interessiert mich natürlich noch mit Kinsley. Da haben Sie mitgespielt.
Mhm.
Und das war auch wieder, wenn man so will, ein Zufall, dass
ja
Sie dafür entdeckt wurden.
Insofern ist das Zufall. Ich war am Schneidetisch und zufällig war in England. Man musste natürlich in England sein, das ist klar. Habe da in England gedreht und im englischen Schneidetisch. Und da ist eine Casting-Dame, die zufällig Gandhi gecastet hat und dann einen gesucht hat, der so aussieht wie ich, einen Deutschen, nicht? Dr. Kallenbach. Und dann hat die so geschaut, die kannte keinen Deutschen, der Englisch konnte. Und plötzlich sieht die den und sagt, das ist ein Deutscher. Der wäre doch ideal. Und dann hat sie mein Bild da hingeschickt. Und dann hat der Richard Attenborough, wem war das, die Rolle war nicht so wichtig, hat gesagt, ja, das ist okay, bring den. Ja, so war das. Und ich meine, so wichtig, die Rolle, auf die werde ich immer angesprochen. Die war, glaube ich, die kleinste Rolle, die ich je in meinem Leben im Film gemacht habe.
Aber immerhin waren Sie 3 Monate dort.
Ja, ich war dabei und ist auch viel. Ich habe viel mehr gedreht, aber es wurde alles dann weggeschnitten, weil der Film wurde zigmal umgeschnitten, um endlich dann der zu werden, der er dann war. Nämlich eigentlich nur auf Gandhi zurückgelegt. Der Film hatte viele Nebenarme mit anderen Figuren. Und da waren meine Szenen, waren leider eben so Nebenfiguren. Das hat man alles weggeschnitten, sodass die Rolle verstümmelt wurde eigentlich nur auf dem Moment, wo Gandhi mit mir spricht und wo ich bei Gandhi bin. Deswegen ist die Rolle natürlich noch viel kleiner gewesen, als sie eigentlich im Drehbuch schon war.
Aber was bleibt? Halmer hat in Gandhi mitgespielt.
Ja, aber ich schäme mich immer, wenn man mir das sagt, weil die Leute immer sagen, wo war der?
Ja. Sophies Entscheidung mit Meryl Streep. Wie war denn die Begegnung mit Meryl Streep?
Die hatte eine wahnsinnige Angst, die kennenzulernen. Die hatte auch schon einen Oscar. Also sie war ein Star. Dann habe ich gewartet, war schon ganz nervös. Und dann kam die Tür und geklopft. Ah, das ist Meryl. Und dann ging die Tür auf, dann habe ich nur einen Blumenstrauß gesehen. Und hinter ihr war die Meryl Streep und die kam auf mich zu und hat mir den Blumenstrauß gegeben. Weil sie wusste, dass ich nervös war und Angst eigentlich hatte, das mit ihr zu tun, was das Buch verlangt hat.
Es hat aber Größe natürlich.
War toll.
Unglaublich.
Ja, und sie war auch sie war sehr beliebt beim Team, weil sie überhaupt keine Starallüren hatte. Sie war ein echter. Man hat das sehr schnell, hat man mit ihr gearbeitet, wie ich mit Kolleginnen auf der Bühne sonst arbeiten würde. Da ging es um die Sache, ja, und haben wir ausprobiert und vielleicht so, warte mal, wenn ich dich da anfasse, wie sieht das aus und so. Also das war ganz schnell ein professionelles Gespräch. Ohne Starallüren, die hatte keine bessere Garderobe als ich. Die stand beim Essen, beim Catering, also beim Mittagessen, stand sie genauso mit ihrem Tablett hinter den Arbeitern wie jeder andere auch. Hat sie nie vorgedrängt und sagt, bring mir das Essen in meinen Wohnwagen, kann das nicht. Hat die nicht gemacht. Dadurch eine sehr sympathische und sehr angenehme Partnerin.
Jetzt sind Sie am Start mit einem neuen Kinofilm, Die Vergesslichkeit der Eichhörnchen.
Ja.
Und das ist ja eine ganz besondere Geschichte. Nehmen Sie uns mal ein bisschen mit.
Also in groben Zügen ist es so, eine junge, sehr hübsche aus der Ukraine kommt, gespielt von Emilia Schüle, die eine berühmte Schauspielerin geworden ist, in Berlin besonders, mit Kudamm 58 spielt sie ja große Rolle. Mhm. Die hat auch russische Wurzeln, ja, auch privat sozusagen. Und die kommt aus der Ukraine in ein kleines Kaff irgendwo im Baden-Württemberg, um einen alten, dementen Mann zu betreuen, rund um die Uhr, und verlässt dafür ihren fünfjährigen Sohn, mit dem sie sehr liebt, den lässt sie bei ihrer Mutter und pflegt diesen alten Mann, das ist die Geschichte, und dann dieser alte, demente Mann, der sie zuerst ablehnt, der aber dann plötzlich sich in seiner Demenz einbildet, es sei seine verstorbene Frau, und sie spielt dieses Spielchen mit, und also nichts Sexuelles, aber sie spielt mit und zieht sich dann auch so. Und er will dann, dass er sich so kleidet, und hat dann die Kleider der verstorbenen Frau an und so weiter. Es wird immer skurriler und immer verrückter. Und es ist eigentlich so, wie es hört sich ein bisschen, deswegen hat man ein bisschen Hemmung, das so zu erzählen, an wie ein schwerer Problemfilm. Es ist aber eigentlich wird immer komischer. Es ist so eine Mischung zwischen sehr komisch und dann aber doch wieder ernst. Und das macht den Reiz dieses Filmes aus. Und man kann ihn schwer in eine Schublade stecken und sagen, das ist sowas wie Honig im Kopf. Es ist auch keine reine Komödie. Es ist aber auch kein tragischer, schwerer Film über die Problematik eines Demenzkranken und einer Pflegerin, ja. Es ist eine Mischung. Vergesslichkeit der Eichhörnchen. Der Titel ist deswegen gewählt worden, weil man, ich habe das nicht gewusst, mir wurde das so erklärt, die Eichhörnchen, die vergraben ja im Sommer immer ihre Nüsse überall. Mhm. Und später haben sie es vergessen und wissen nicht mehr, wo die Nüsse sind. Und da wachsen dann Bäume aus diesen vergessenen Nüssen, werden dann Bäume, weil das so eine Art Samen ist.
Sie spielen die Rolle des Kurt. Was hat Sie an dieser Rolle besonders gereizt?
Es hat Aufgaben gestellt, die ich also bisher noch nicht, die mir noch nie gestellt wurden in diesem Beruf. Der sich verwandelt zu einem fröhlichen Mann, der Lieder singt und der ein neues Leben beginnt, weil er sich einbildet, diese junge Frau sei seine verstorbene Frau. Und diese Changieren zwischen tiefer Depression und Schwachsinn bis hin dann zu diesem fröhlichen Menschen, der in einem offenen Auto sitzt und singt und es fröhlich ist, das hat mich gereizt, so eine Figur darzustellen. Es war wirklich ganz sauber das Interesse, eine Figur darzustellen, in den Tiefen zu gehen, das, warum man auch diesen Beruf ergriffen hat. Ja. Das ist, glaube ich, das, was mich am meisten gereizt hat.
Charlies Leitspruch, wer sich nichts traut, wird nichts im Leben. Ist das auch Ihr Motto?
Ja, auf alle Fälle. Und das ist ja nicht nur das Motto von Charlie, sondern ich habe ja auch da vorausgesetzt, diesen Goethe-Spruch, der da heißt, gut verloren, etwas verloren, musst rasch dich besinnen und Neues gewinnen. Ehre verloren, viel verloren, musst Ruhm gewinnen, da werden die Leute sich anders besinnen. Mut verloren, alles verloren, da wäre es besser nicht geboren. Das ist von Goethe und der hat recht.
Sind Sie mittlerweile etwas weniger widerborstig geworden und bei sich selber angekommen?
Ja, glaube ich ja. Also ich bin immer noch wahrhaftig, ein Süchtiger auf Wahrhaftigkeit. Und wenn ich spüre, dass das nicht ist, dann bin ich genauso knarzig wie immer. Aber ich habe schon erkannt, dass viele Kräche sinnlos waren, dass ich die aus Eitelkeit oder aus Rechthaberei hatte und mir dann Feinde gemacht habe, die dann zu Kräche bleiben ja dann. Das ist ja in unserem Gewerbe dann so, das bleibt hängen. Und wann immer man sich sieht, ist dieser Krach zwischen uns, ja. Und das ist es nicht wert oft gewesen, sich deswegen bestimmten Dinge dermaßen aufzuregen. Das habe ich inzwischen begriffen. Also ich werde da, also ohne dass ich jetzt, glaube ich, zu Kreuz zu kriechen, einfach aufgrund von vernünftiger Haltung, auch nicht altersmilde, auch nicht, bin ich nicht, aber weise, altersweise vielleicht.
Günter Maria Halmer, danke, dass Sie da waren.
Toll haben Sie das gemacht, super, ich freue mich.
Bleiben Sie schön gesund.
Danke, ja, versuche ich. Ganz herzlichen Dank für das nette Gespräch.